In unserer Reihe durch den 1. Samuel haben wir den enormen Aufstieg des jungen Davids mitverfolgt. Dieser unbeachtete, vergessene, junge Schafhüter, er wurde von Gott zum König erwählt. Er wurde vom Propheten Samuel gesalbt und durch göttliche Vorsehung an den Königshof Sauls geführt. König Saul, den hatte Gott verworfen. David hat Gott als einen Mann nach seinem Herzen erwählt zum König. Der Prophet Samuel wusste das. Saul ist verworfen, David zum König erwählt. König Saul wusste das auch. David wusste es natürlich auch. Und auch Sauls Kinder, sein Sohn Jonathan und seine Tochter Michal, sie wussten es. Doch das Wissen machte die Situation nicht unbedingt leichter. Den Weg Gottes zu kennen und diesem Gehorsam zu folgen, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Saul wollte nicht abtreten. Er wollte David nicht Raum geben als der neue, von Gott erwählte König. Nein, Saul tobte vor Eifersucht und Missgunst. Er wollte seine Stellung behalten, auch ohne Gott, zur Not gegen Gott. Er hasste David. Und er hat nun schon dreimal versucht, David zu töten. Erst wollte er ihn beim Hafenspiel mit seinem Speer an die Wand spießen. Dann wollte er ihn in seinem eigenen Haus gefangen nehmen. Doch David konnte fliehen. Und zuletzt verfolgte Saul ihn bis nach Rama, bis zu dem Haus Samuels, wo David untergekommen war, um ihn zu töten. Doch dort ließ der Geist Gottes nicht zu, dass Saul David etwas antun konnte. Saul lag den ganzen Tag und die ganze Nacht kraftlos am Boden, vom Geist Gottes gebunden. Ein demütigender Machtbeweis Gottes. David konnte also dreimal entkommen. Dreimal hat der Herr ihn auch ein Stück weit bewahrt, dass Saul seine Mordgedanken nicht ausführen konnte, ihn nicht schaden konnte. Doch wir können uns vorstellen, die Lage war mittlerweile untragbar geworden. So kann es ja nicht weitergehen. David, der so mutig, so glaubensfest gegen den Riesen Goliath angetreten ist, er ist nun in 1. Samuel 20 völlig am Boden zerstört. Total verunsichert, hoffnungslos, ratlos. Er weiß nicht mehr, was er tun soll. Aus Samuels Haus in Rama läuft er zurück zum Palast Sauls. Heimlich, sorgenvoll. Doch er musste unbedingt Jonathan sprechen. Jonathan, das war Sauls Sohn, der Prinz, der Fürst und natürliche Thronanwärter. Er stand irgendwie zwischen den Fronten. Zwischen seinem Vater Saul, den er ehrte, und David, den er als Freund liebte. Jonathan ist eine bemerkenswerte Figur in der Geschichte von David und Saul. Man könnte sagen, Jonathan ist ein freundlicher Fürst und auch ein fürstlicher Freund. Obwohl Jonathan ein wahrer Glaubensheld ist, steht er doch die ganze Zeit im Schatten. Er steht nicht im Rampenlicht, sondern zuerst steht er im Schatten von König Saul, seinem Vater, und dann auch im Schatten von David, den neu erwählten König, seines Freundes. In seiner Situation sprach eigentlich sehr wenig dafür, dass er sich mit David befreunden sollte. Drastisch formuliert, war David Jonathans Karrierekiller und Familienzerstörer. Doch Jonathan lernte das Herz Davids kennen und den Wegen Gottes zu vertrauen. Und darum ist Jonathan der Inbegriff eines Freundes im Herrn. Freundschaft im Herrn. Das ist das Thema dieser Predigt, dieses Kapitels. Und in diesem Kapitel finden wir vier Aspekte echter Freundschaft im Herrn, die wir an Jonathan beobachten können. Es ist ein recht langes, aber zusammenhängendes Kapitel. Darum werde ich einige Abschnitte nicht vorlesen, sondern etwas zusammenfassen. Erstens, Freunde im Herrn verstehen sich. Wir lesen hier die ersten vier Verse aus 1. Samuel, Kapitel 20. Und David floh von Najot in Rama, und er kam und sagte vor Jonathan: Was habe ich getan? Was ist meine Schuld? Und was ist mein Vergehen gegen deinen Vater, dass er mir nach dem Leben trachtet? Und er antwortete ihm: Ausgeschlossen, du sollst nicht sterben. Siehe, mein Vater tut nichts, weder Großes noch Kleines, ohne dass er mir etwas davon sagt. Warum sollte mein Vater diese Sache vor mir verbergen? Es ist nicht so. David aber schwor dazu und sprach: Dein Vater hat wohl erkannt, dass ich Gunst in deinen Augen gefunden habe. Darum denkt er, Jonathan soll es nicht erkennen, damit er nicht bekümmert ist. Jedoch, so wahr der Herr lebt und so wahr du lebst, nur ein Schritt ist zwischen mir und dem Tod. Und Jonathan sagte zu David: Was du begehrst, das will ich für dich tun. Wie gesagt, David ist völlig verzagt, völlig hoffnungslos. Nur ein Schritt ist zwischen mir und dem Tod. Panik, Angst, Stress, das sind Begleiter, die ein Gespräch nicht gerade einfach machen. Ein bisschen später schlägt er Jonathan vor: Wie wär's, wenn du mich lieber einfach umbringst, bevor wir warten müssen, bis Saul es schafft? Wenn du schon mal mit jemandem gesprochen hast, der so ganz aufgelöst, so ganz sorgenvoll ist, dann weißt du, wie schwer es ist, hier in guter Weise vorzugehen, ein guter Freund zu sein, in solch einer Notlage, in solch einer Angstsituation. Was Jonathan macht, ist, er hört erst einmal zu. David schüttet ihm in dramatischen Worten und einen Haufen Fragen sein Herz aus. Was habe ich denn bitte Schlimmes getan? Was ist denn meine Schuld? Was ist denn meine Sünde, dass dein Vater mich umbringen will? Jonathan ist anderer Meinung als David. Ja, Saul hat mehrfach versucht, David zu töten, aber Jonathan glaubt nicht, dass Saul es wirklich weiter plant. Vielleicht hofft Jonathan, das Wirken des Geistes Gottes in Rama hat Saul irgendwie zum Umdenken verleitet. Er versucht David also erst einmal mit einigen Argumenten zu beruhigen, einmal aus einer anderen Perspektive die Situation zu betrachten. Ein guter Freund ist nicht derjenige, der dir immer Recht gibt, immer mit dir einer Meinung ist, dir in allem zustimmt. Ein guter Freund, er wird versuchen, deine Meinung und deine Gefühle zu verstehen, aber dich gegebenenfalls von törichten Urteilen, von Lästerei oder falschen Sorgen zu bewahren und umzustimmen. Jonathan hört David an und er versucht, die Situation von David besser zu verstehen. Jonathan zeigt Verständnis, obwohl er eine andere Sicht hat. Und mit seinen Worten hilft er nun auch David, ein bisschen sich selbst zu reflektieren, ein bisschen auch sachlich die Dinge anzugehen, seine Situation nicht nur von Emotionen her leiten zu lassen und zu beurteilen. Und beide helfen einander zum klareren Verstehen der Situation, zu einem klareren Verständnis. Jonathan, obwohl er ja der Fürst ist, der Prinz, der Höhergestellte, er ist gerne bereit zu dienen, wenn es darum geht, David zur Klarheit zu verhelfen. Was du von mir begehrst, das will ich tun. Wie kann ich dazu beitragen, dass diese Situation irgendwie klar wird? Und sie verständigen sich auf eine gemeinsame Strategie. Wie können sie jetzt herausfinden, ob Saul tatsächlich noch Mordgedanken gegen David hegt? Beim Fest Sauls, was bald kommen soll, da vereinbaren sie, dass Jonathan Davids Fehlen entschuldigt vor Saul. Und wenn Saul es akzeptiert und da keine große Sache draus macht, dann hat Saul sich vielleicht wirklich geändert. Aber wenn Saul ganz zornig wird, dann hatte David mit seiner Sorge recht gehabt. Und zum Schutz für David vereinbaren sie noch ein Geheimzeichen. Je nachdem, was Jonathan zu seinem Diener beim Bogenschießen sagt, weiß David in seinem Versteck, droht Gefahr oder nicht. Trachtet Saul mir immer noch nach dem Leben oder nicht. Freunde im Herrn verstehen sich. Sie verständigen sich. Sie reden miteinander. Sie haben Verständnis füreinander, selbst bei unterschiedlicher Sicht. Aber sie tragen dazu bei, dass jeder die Situation des anderen besser versteht. Dass Klarheit hineinkommt in das Leben. Und das ist ein großer Wert von Freundschaft. Dass ich nicht nur mit meiner eigenen Perspektive, mit meinen eigenen Gedanken, mit meinen eigenen Urteilen die Welt betrachte, sondern ein Freund im Herrn hilft mir, manche Sachen reflektierter, tiefer zu verstehen. Zweitens, Freunde im Herrn handeln verbindlich. Hier lesen wir die Verse 12 bis 17. Und Jonathan sagte zu David: Der Herr, der Gott Israels, ist Zeuge, dass ich meinen Vater morgen oder übermorgen um diese Zeit ausforsche. Und siehe, steht es gut um David, und ich sende dann nicht zu dir und enthülle es deinem Ohr, dann tue der Herr dem Jonathan das an und füge so hinzu. Das ist eine Schwurformel. Wenn es aber meinem Vater gefällt, Böses über dich zu bringen, dann werde ich es deinem Ohr enthüllen und dich ziehen lassen, dass du in Frieden weggehen kannst. Und der Herr sei mit dir, wie er mit meinem Vater gewesen ist. Und nicht nur, solange ich noch lebe, und nicht nur an mir erweise die Gnade des Herrn, dass ich nicht sterbe, sondern auch meinem Haus entziehe niemals deine Gnade. Auch dann nicht, wenn der Herr die Feinde Davids Mann für Mann vom Erdboden vertilgen wird. Da schloss Jonathan mit dem Haus David einen Bund und sprach: Der Herr fordere es von der Hand der Feinde Davids. Und Jonathan ließ nun auch David bei seiner Liebe zu ihm schwören, denn er liebte ihn, wie er seine eigene Seele liebte. Der Höhepunkt in diesem Kapitel der Freundschaft ist ein Bündnis. Ein Bund der Freundschaft zwischen Jonathan und David. Und Jonathan, er ruft Gott zum Zeugen auf, als Bestätigung der Verantwortung, die Jonathan selbst als ein echter Freund im Herrn annimmt. Jonathan ist kein Gutwetterfreund, der nur dann beisteht, wenn alles schön ist, wenn alles einfach ist. Nein, gerade in Zeiten der Not wie dieser, wo David völlig hoffnungslos, völlig orientierungslos ist, da sucht er zuerst zu verstehen, aber dann auch entschlossen zu handeln. Er verpflichtet sich selbst, vor Gott entschlossen zu handeln. Der Glaube an Gott, er bekräftigt und bestätigt Jonathans Handeln. Ja, weil er an Gott glaubt, weil er weiß, dass er vor Gott steht und vor Gott verantwortlich ist, nun lässt er das auch eine Motivation, eine Bekräftigung sein. Er will hier in dieser Freundschaft entschlossen vorangehen. Er will verbindlich handeln. Er will ein Freund sein, auf den Verlass ist, auf den man vertrauen kann, auf den man bauen kann, der eine Stütze ist. Und nichts ist dafür so deutlich und so aussagekräftig wie ein Bund der Freundschaft. Jonathan verspricht, sich ganz für David einzusetzen. Er handelt verbindlich. So verbindlich, dass sie sogar einen Bund vor Gott schließen. In Vers 23 sagt Jonathan dann in Bezug auf diesen Bund: Das Wort aber, das wir miteinander geredet haben, ich und du, siehe, der Herr ist zwischen mir und dir auf ewig. Der Herr ist zwischen mir und dir. Gott ist dazwischen. Das macht die Sache verbindlich. Siehst du, Gott ist zwischen uns. Doch in diesem Bund vor dem Herrn bekräftigt Jonathan nicht nur das, was er bereit ist zu tun für David, er weist auch darauf hin, was Gott tut und tun wird. Er stärkt diesen verzagten David mit den verbindlichen Verheißungen Gottes. Jonathan weiß, dass Gott David Gnade erweisen wird, dass er mit ihm sein wird und dass Gott ihm den Sieg über alle seine Feinde geben wird, Mann für Mann. Seht ihr, was für eine Ermutigung Jonathan hier für David ist? Er hilft David, indem er ihn an Gott und seine Zusagen erinnert. Bei aller Bedrohung von Saul, bei aller Orientierungslosigkeit, bei aller Sorge und Angst, er weist ihn darauf hin, auf den treuen Gott und auf das, was er tun wird. Wir alle kennen doch Zeiten, da sind wir betrübt, verängstigt und alles scheint dunkel und trübe zu sein. Ein Freund im Herrn hilft, bei aller Dunkelheit doch das Licht des Wortes wiederzufinden. Die Hoffnung, die Treue, die Verbindlichkeit des Wortes Gottes zu sehen. Der Herr ist zwischen mir und dir. Das ist, was Freundschaft im Herrn ausmacht. Es macht die Freundschaft aufrichtig und verbindlich, handlungsaktiv, aber es dient auch immer wieder dazu, auf den Herrn selbst zu weisen, auf den Herrn, der dazwischen ist, der verbindet, der zwischen dir und mir ist. Und drittens, Freunde im Herrn lieben uneigennützig. Jonathan macht sein Versprechen wahr. Er geht tatsächlich zu dem Fest seines Vaters. Und als Saul bemerkt, dass David nicht da ist, entschuldigt Jonathan Davids Abwesenheit, wie er es mit David vereinbart hatte. Als eine Prüfung, als eine Art Zeichen, wie es um Sauls Einstellung zu David bestellt ist. Und Saul reagiert wie folgt. Wir lesen die Verse 30 bis 34. Da entbrannte der Zorn Sauls über Jonathan. Und er sagte zu ihm, du Sohn einer entarteten Mutter. Ich habe wohl erkannt, dass du den Sohn Isais erkoren hast, dir und deiner Mutter, die dich geboren hat, zur Schande. Denn all diese Tage, die der Sohn Isais auf Erden lebt, wirst weder du noch deine Königsherrschaft Bestand haben. Und nun schicke hin und lass ihn zu mir bringen, denn er ist ein Kind des Todes. Und Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm, warum soll er sterben? Was hat er denn getan? Da schleuderte Saul den Speer nach ihm, um ihn zu durchbohren. Und Jonathan erkannte, dass es bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. Jonathan stand auf vom Tisch in glühendem Zorn und aß am zweiten Tag des Neumonds keine Speise, denn er war bekümmert um David, weil sein Vater ihn beschimpft hatte. Jonathan gerät nun in einen Konflikt zwischen seinem Vater und seiner Freundschaft. All seine Hoffnung und all seine Bemühungen zur Vermittlung schlagen fehl. Er muss sich gegen den einen oder den anderen stellen. Der bequemere Weg wäre, David fallen zu lassen, weil Saul schließlich sein Vater war und auch König. Blut ist dicker als Wasser, sagt man. Also familiäre Verbindungen sind dann doch irgendwo fester als Freundschaften. Vor allem aber hätte es für Jonathan selbst einen Vorteil, wenn Saul über David triumphiert, denn Jonathan wäre der nächste König, der nächste Thronfolger. Und darauf macht Saul ihn selbst auch ganz deutlich aufmerksam. Also solange dieser Sohn Isais, also Saul nennt in seiner Empörung noch nicht mal Davids Namen, solange der Bestand hat, hast du keinen Erfolg und auch nicht deine Königsherrschaft. Selbstsucht und Eigenliebe müssten David preisgeben. Aber Jonathan bezieht Stellung zu seinem eigenen Nachteil. Seine freundschaftliche Liebe zu David ist aufrichtig, echt und vor allem uneigennützig. er sucht hier nicht seinen eigenen Vorteil. Er ist bereit, Beschimpfung, Schande, Beleidigung, Verlust, ja sogar Todesgefahr zu erdulden. Als ich Sauls Beschimpfungen hier erneut las, hat es mich sehr betroffen. Wie verachtend, wie schändlich, wie niederträchtig, wie widerlich Saul hier als Vater mit seinem Sohn spricht. Das ist bestialisch. Und die Bibel beschönigt es nicht. Wie musste das Jonathan schmerzen, dass sein Vater auf so abscheuliche Weise über ihn und auch noch über seine Mutter herzieht? Und dann wirft Saul sogar mit einem Speer nach ihm. Zu Recht ist Jonathan zornig auf seinen Vater. In Wut steht er auf und der Appetit ist ihm auch vergangen. Wen wundert's? Wer könnte so eine harte, so eine persönliche Beleidigung vom eigenen Vater schon ertragen? Und ja, Saul hatte soeben versucht, ihn umzubringen. Wie musste sich Jonathan fühlen? Aber halt. Jonathan war sicherlich sehr verletzt und traurig. Doch er war wütend und aß nichts. Nicht wegen der Beleidigung und Bedrohung seiner eigenen Person. Ist euch das aufgefallen? Hier steht, denn er war bekümmert um David, weil sein Vater ihn beschimpft hatte. Könnt ihr euch das vorstellen? Er selbst gerät in so eine dramatische Situation, in so eine Familienkrise. Und doch in dieser seiner Not ist ihm immer noch David näher an seinem Herzen als sein eigenes Empfinden, als seine eigene Person. Jonathan liebt uneigennützig. Er sucht nicht seinen eigenen Vorteil. Nein, er ist bereit, aus Liebe zu dulden, alles zu ertragen. Und er sorgt sich immer noch mehr um David als um sein eigenes Leben. Das beschreibt die Bibel als Liebe. Das ist der Maßstab von Liebe. Die Bereitschaft zur Selbsthingabe. Jonathans Liebe ist uneigennützig, aber sie ist nützlich für David. Lebensnützlich, lebenswichtig. Nach vereinbartem Zeichen gibt er David im Versteck Bescheid, dass Saul nach wie vor David umbringen will. Davids Sorge war nicht überzogen und Jonathan hat jetzt verstanden. Die Sache war klar. Er hat erkannt, tatsächlich ist David in dieser großen Not. Und er verhilft seinem Freund zur Flucht. Er liefert ihn nicht an Saul aus, was er leicht hätte tun können. Er verhilft ihm zur Flucht, dass er heimlich fliehen kann. Und er verabschiedet seinen Freund mit den Worten im letzten Vers, Vers 42, geh hin in Frieden. Was wir beide im Namen des Herrn geschworen haben, dafür wird der Herr zwischen mir und dir und zwischen meinem Nachkommen und deinem Nachkommen auf ewig Zeuge sein. Er lässt David im Frieden und im Blick auf den Herrn ziehen. Eine nützliche Freundschaft. Was für eine nützliche, hilfreiche, tätige Liebe. Jonathan ist uns hier ein wahres Vorbild. Ein fürstlicher Freund, ein wahrer Freund im Herrn. Wem bist du ein solcher Freund? Wem bist du ein Freund im Herrn? Ein Freund im Verständnis, in Verbindlichkeit, in uneigennütziger Hilfe. Lasst uns lernen aus dieser Freundschaft. Dass wir lernen, Freundschaften aufzubauen, wo der Herr dazwischen ist. Dass da, wo wir uns in Freundschaft mit Gläubigen verbinden, das sichtbar wird, hier ist der Herr dazwischen. Ich hoffe, dass sich in dieser Gemeinde noch mehr solche Freundschaften finden und bilden. Ja, dass wir wie Jonathan werden, Freunde im Herrn, auf deren Liebe und Verbindlichkeit und Treue Verlass ist. Doch bei all diesen großen Qualitäten, Jonathan war kein fehlerloser Freund. Wenn ihr das Kapitel einmal ganz durchlest, werdet ihr feststellen, in seiner Entschuldigung für David vor König Saul, da fiel David und Jonathan nichts Besseres ein, als eine Lüge zu gebrauchen, eine Geschichte zu erfinden. Und Jonathan lügt seinen Vater an. Und das ist nicht vorbildlich. Jonathan ist nicht sinnlos. Und auch David, obwohl er gegen Saul nichts verbrochen hat, er fragt ja selbst, was habe ich denn Schlimmes getan gegen deinen Vater? Er hat nichts verbrochen, was Sauls Zorn rechtfertigt, doch war David natürlich auch nicht fehlerlos, nicht sinnlos. Und du? Vielleicht bist du tatsächlich ein guter, ein verlässlicher, ein treuer Freund. Vielleicht können viele deiner Freunde von dir sagen, oh, das ist ein wahrer Jonathan für mich geworden. Doch diese Geschichte, sie erinnert mich nicht nur an den Segen eines Freundes im Herrn, sondern an die Gnade, dass unser Herr uns ein Freund geworden ist. Jesus, Gott in Person, der König aller Könige, er ist gekommen. Und was hat er gemacht? Er hat einen Bund der Freundschaft aufgerichtet. Mit Niedrigen, mit Armen, mit verzagten, orientierungslosen, hoffnungslosen Sündern, wie wir es sind. David fragte, was habe ich denn getan? Was ist denn meine Schuld? Im Angesicht Gottes bleibt diese Frage bei uns nicht rhetorisch, sondern es gibt eine tausendfache Antwort. Ja, wir haben den Tod verdient für unsere Schuld. Gott hat Recht, hat Grund, uns zu bestrafen und in den Tod zu geben. Nur ein Schritt ist zwischen mir und dem Tod. Das gilt für jeden Menschen. Der Sünder ist nicht in Todesgefahr wegen dem ungerechten Zorn eines bösen Tyrannen, wie König Saul es ist, sondern aufgrund des gerechten Zornes Gottes. Doch Jesus hat sich zu Liebe verpflichtet, uns Treue geschworen, aus Gnade, einen Bund der Freundschaft, einen Bund der Erlösung aufgerichtet, mit verzagten und hoffnungslosen Sündern wie wir. Und dabei hat Jesus aus uneigennütziger Liebe den Zorn Gottes auf sich genommen. Er hat sich dem Zorn Gottes entgegengestellt, sich dem ausgeliefert. Und mehr noch als Jonathan, Jesus hat sich durchbohren lassen. Am Kreuz von Golgatha. Und auf diese Weise ist der Herr dazwischen gekommen. Er hat uns mit dem heiligen Gott versöhnt, verbunden. Und in dieser Gnade dürfen wir leben. Der Herr ist zwischen uns gekommen. Christus ist zwischen den gerechten Gott und Sündern, wie wir es sind, gekommen. In dieser Gnade dürfen wir leben. Nicht, weil wir Freunde im Herrn sind, sondern weil der Herr uns ein Freund geworden ist. Und weil der Herr uns ein Freund geworden ist, können wir Freunde im Herrn werden. Und damit wollen wir ihn ehren. Dass wir wissen, wir können uns selbst in Liebe dem anderen hingeben. Lernen, einander zu verstehen. Lernen, einander verbindlich in Treue beizustehen und uneigennützig zu leben, weil Christus uns solch ein Freund geworden ist.